Ostenfest. Dieses Wochenende und in Johannes Kapitel 19 möchten wir anhand davon etwas sagen über die letzten Worte des Herrn Jesus Christus am Kreuz. Das sind 7 Worte. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit und Gott hammert oft mit der Zahl 7. Johannes 19, Vers 25. Er stund aber bei dem Kreuz, sein Jesus, seine Mutter und seine Mutter, Schwester Maria, des Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger da sehr dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stund an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt würde, spricht er, mich dürstet. Da stund ein Gefäß voll Essigs, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihm um ein Üsop und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Liebe Vater, wir danken für die Worte Jesu, die er als der Gottmensch am letzten gesprochen hat, ausgerufen hat, vor allem, dass es vollbracht war, es ist vollbracht für jeden Mensch auf Erde. Ein Mensch muss nichts tun, er braucht nur zu vertrauen auf dem, was du als vollbrachtes Werk für ihn getan hast und ihm anbietest. Wir danken, Vater, für deinen Sohn, wir danken, dass wir uns versammeln können, wir danken für die Lieder von Lob und Anbetung. Wir möchten im Namen deines Sohnes seine Hilfe und Gnade beten, dass wir das Wort klar und verständlich predigen können. Und danke für alle, die hier gekommen sind, in Jesu Namen. Amen. Also wenn Jesu leidet und starb für Sünde, sprach er 7-mal. Und er zeigte als seine Mission auf Erden, erstens, er kam vor allem, um seinen Vater zu verherrlichen. Wir sind hier erstens, um unseren Gott zu verherrlichen. Und zweitens, er hat als Opfer am Kreuz die Versöhnung angeboten an Israel und er starb für die Versöhnung der Sünden der ganzen Welt, nicht nur für die Auserwählten, wie die Calvinisten aus ihrer Lehre darstellen, aber für jede Sünde hat er sein Blut gegeben. Und drittens, er zeigt sein Herz und Sorge für anderen. Von Natur haben wir eine adamitische Natur, hat nur ein Interesse an sich selbst. Wir machen gerne selfish, nicht an anderen, sondern uns selber erstens. Und der Herr zeigt immer am Ende seines Lebens ein Herz und Sorge für andere. Das Letzte, was er tut, er führt einen anderen Sünder zu rettenden Glaube an ihm. Also ich möchte als Erster sprechen über das Wort der Vergebung. Und wir lesen das in Lukas Kapitel 23, Vers 34. Lukas 23, Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Das Erste, was sie sagt, ist, bitte vergib sie. Das ist sehr wichtig, weil Gott hat sie vergeben. Und in Apostelgeschichte 3 später bekommen sie eine zweite Chance. Dann können sie Buße tun, weil hier am Kreuz hat Israel als Volk vergeben bekommen für das, was sie hier getan haben, weil der Messias muss gekreuzigt werden. Sie wussten nicht, was sie getan haben, nämlich dass Jesus der Messias war, der Zimmermannssohn aus Nazareth. Punkt war, nach der Auferstehung Jesu wussten sie, dass es der Messias war. Und sie haben alles getan, speziell die Führer des Volks, um die Tatsache der Auferstehung zu verheimlichen. Er sagt in Römer Kapitel 1, Vers 4, und er hat kräftiglich erwiesen zu sein, ein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiliget, seit der Zeit, ehe auferstanden ist von den Toten, nämlich Jesus Christus, unserem Herrn. Also wenn er auferstanden ist, hat er bewiesen, Gottes Sohn, der Messias, der Gesalbte zu sein. Davor war das nicht eine Sache, das so klar war. Und das war das Zeichen von Jona. Wenn die Juden zu Jesu kommen und sagen, ja, wir wollen gerne ein Zeichen sehen, sagt er was? Ein böse und ehebrecherische Art fragt ein Zeichen und ihr sollt kein Zeichen bekommen als das Zeichen von Jona. Die war 3 Tage und 3 Nächte in der Bauch des Walfisches und so soll der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte mit in der Erde sein und dann soll er auferstehen. Der Tod konnte ihn nicht mehr halten. Und dann in Apostelgeschichte am Anfang, dann bekommen die Juden nochmals eine Menge Zeichen. Kapitel 2, all die Zungen, all die Apostel, die 12 Apostel, die sprechen als Fischermen, nicht außerhalb von Galiläa gewesen, fließend Farsi, Arabisch, Hindi, Griechisch, Kappadokisch, was für Sprache auch. Fließend sprechen sie das. Das sind die wahre Zungensprache, eine bekannte Sprache, die man spricht, ohne dafür studiert zu haben. Das war ein Zeichen für das Volk Israel, weil Juden vornein ein Zeichen. Und das bekommen sie als Zeichen. Und in Römer Kapitel 3, Vers 14 und Vers 17 lesen wir, dass sie eine zweite Chance als Volk bekommen. Dann sagt Petrus in seiner Rede in Apostelgeschichte 3, Vers 14, ihr Juden aber verleugnet den Heiligen und Gerechten und batet, dass man euch den Mörder schenkt, den Mörder. Barabbas, Bar, Sohn, Abba, Vater, Sohn des Vaters, ein Bild des Antichrists. Sie haben lieber einen Typ des Antichrists gehabt, einen Mörder gehabt, als eine Person, in dem keine Sünde war. Vers 17. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es durch Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberste. Deswegen sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann kommt in Apostelgeschichte 7 die letzte Rede von Stephanus, die letzte Rede zu den Führern des jüdischen Volks in Jerusalem. Und wir lesen in Apostelgeschichte 7, da fängt er an mit Abraham, ganz lange Rede von 60 Versen. Abraham bis Zeit von Jesus, 2000 Jahre Geschichte von jüdischen Volk. Unglaublich. Bedenkt, kannst du dir vorstellen, die Geschichte von deinem Volk, letzte 2000 Jahre? Nicht so einfach zu finden. Wo waren wir überhaupt? Aber die Juden wussten das alles, bis als heute. 4000 Jahre Geschichte kann man direkt nachverfolgen als Jude. Das ist unglaublich. Und da kommt er am Ende seiner Rede in Vers 52 und dann sagt er in Apostelgeschichte 7, Vers 52, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie getötet, die da zuvor verkündigten, die Zukunft dieses Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun worden seid. Nicht Totschläge, Mörder. Eine Person, die man bewusst umbringt. Und dann wird Stephanus ermordet. Das heißt, die letzten Worte Stephanus sind die ähnliche wie die von Jesus Christus. Und was eigentlich hier passiert, ist, das Volk Israel, unter Anführung ihrer jüdischen Führer, schickt einen Botschafter zurück zu Gott und sagt eigentlich, Stephanus, sag mal zu deinem Jesus, wollen nicht, dass du über uns herrschst. Das ist eigentlich, was das Volk Israel hier tut. Und dann bekommen sie, dank der Apostel Paulus, noch ein paar Chancen in Apostelgeschichte, Kapitel 14 in Kleinasien, Kapitel 17 in Griechenland, Kapitel 28 in Rom. Und dann, dort lehnen die Juden das Evangelium nochmals ab. Und dann sagt Paulus in Vers 28, von Apostelgeschichte 28, dann geht das Heil an den Juden, an den Heiden, Entschuldigung, und die werden es hören. Bis als heute. Israelisches Volk, schau alle Nobelpreissieger an, sie haben wahnsinnige gute Köpfe, hohe IQ, Ausfindungen machen sie, aber ich denke, niemand von euch kann nach der Apostel Paulus eine bekannte Juden nennen, die etwas für Jesus Christus hat getan als Christ. Ja, kaum zu finden. Es gibt Deutsche, Schweizer, Methodius, Cyrillus, Grieche, alle bekannte Missionare, aber Juden, die Christ geworden sind, die Jesus getan haben, die kann man kaum finden. Weil sie sind als Volk verschlossen für das Evangelium der Gnade Gottes. Und was wir gesehen haben im Zweiten Weltkrieg, die 1945, ist eine Wahnsinnkonferenz speziell. Hitler hat gesagt, Endlösung von nun an. 42 in Wahnsinn bei Berlin, das soll in naher Zukunft nochmals passieren. Was wir gesehen haben nach diesen Gazastreifattacken, dass Antisemitismus, was aufgekommen ist, heute ist nur ein kleiner Anfang, was nachgeschehen soll, nach der Rückung der Gemeinde. Ein weltweiter Holocaust, wo viel gründlicher als damals zwischen 33 und 45 mit moderner Technologie, keiner kann kaum entfliehen, wenn Gott nicht eingreift. Das ist die Zukunft von Deutsch, von jüdischem Volk. Warum? Weil sie lehnen bis als heute als Volk noch immer Jesus als ihren Messias ab. Und vergiss niemals, ich war damals in Nepal, Indien und so weiter, da ist auch sehr viel Hass gegen Christen, vor allem in Nordindiens, von Hindu-Fundamentalisten. Ebenso gefährlich als Moslem-Fundamentalisten. Aber Juden, Jude-Fundamentalisten, sind ebenso hässlich auf Jesus Christus wie die anderen zwei Gruppen. Sie bringen dich um, wenn sie die Chance haben. Als bibeltreue Christ. Also das als Erste. Er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Aber es ist auch eine Erfüllung von einer alttestamentlichen Prophezeiung. Im Psalm 22, Vers 19 lesen wir, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Und das haben wir gesehen hier, was am Ende von Lukas 23, 34 wurde geschrieben. Sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Das heißt, hier musste ein Teil erfüllt werden. Das ist, wenn die Schrift erfüllt wird, ist es ein Beweis, dass Jesus der Messias ist, die Gottes Worte an Israel gegeben hat. Und nochmals, wenn du einen Koran anschaut oder die Vedas oder die Geschichte von Buddha oder Konfuzius, die haben keine erfüllte Prophezeiung. Und das ist sehr wichtig. Wenn man mit einem Moslem spricht, muss man sagen, der Prophet Mohammed, was hat er prophezeit, was in Zeit und Geschichte erfüllt worden ist? Es gibt nur zwei Prophezeiungen. Eine von der Bibel, eine, die haben sie dann an Schlacht, die die Muslime gewinnen. Und eine haben sie aus Daniel geholt. Und weiterhabend hatte keine Prophezeiungen, die erfüllt worden sind. Das heißt, wenn ein Prophet von Gott eingesetzt ist, dann sagt er etwas. Du kannst es checken in der Geschichte, ob sich das erfüllt oder nicht. Wenn es nicht erfüllt ist, ist es nicht von Gott. Wenn es erfüllt ist, dann ist er ein Mann, der die Zukunft weiß sagen kann. Nun, das ist passiert bei der ersten Kommen Jesu Christi. Mehr als 48 Prophezeiungen sind erfüllt worden. Unter anderem diese, sie teilen meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Und das ist auch die Herausforderung, die Gott stellt an jeder Religion oder an jede Götze. In Jesaja Kapitel 41 lesen wir Vers 22 und Vers 23. Lasset sie herzutreten und uns verkündigen, uns, der einige Gott, was künftig ist. Verkündigt uns und weissaget etwas zuvor. Lasset uns mit unserem Herzen darauf achten und merken, wie es hernach gehen soll. Und lasset uns doch hören, was zukünftig ist. Verkündigt uns, was hernach kommen wird. So wollen wir, der einige Gott, merken, dass ihr Götter seid. Also Gott fordert die gefallenen Engel, die Heiligen in der orthodoxen katholischen Kirche heraus. Allah inklusive, Buddha auch, die Hindu-Götter. Verkündigt uns, was hernach kommt. So wollen wir merken, dass ihr auch Götter seid. Sie können nichts prophezeien. Sie sind nicht Gott. Darum ist das Buch, was immer Leute ein Problem mit haben, es hat erfüllte Prophezeiungen, das können sie nicht leiden. Das sind einfach Tatsachen. Nun zweitens, Jesus hat am Kreuz auch ein Wort von Rettung gesprochen. In Lukas Kapitel 23, Vers 43, sagt Jesus zu diesem Mörderer, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist ein Wort von Rettung. Ich habe sie, glaube ich, hier erwähnt. 23, 34. Ein Wort von Rettung. Und man kann es ein bisschen so vielleicht darstellen, sinnebildlich, wenn hier Jesus am Kreuz gelitten hat, da war er war ohne Sünde. Aber Sünde war auf ihm. Er wurde zu Sündopfer gemacht. Aber der eine Mörderer, die neben ihm war, die hat dann mit ihm gespottet und gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, komm vom Kreuz ab und rette dich auch selber. Er war Sünde in ihm und Sünde auf ihm. Und er ist mit der Sünde in seiner Seele gestorben und ist deswegen in die Hölle gegangen. Sünde, schlussendlich, führt hier zum Hölle. Und dann hat man diesen anderen, diesen Mann, zu dem Jesus diesen Wort von Rettung gesprochen hat hier, da war Sünde in ihm, ganz klar, anders hätte er nicht als Mörder hängen müssen. Und hat auch gesagt zu seinem Kumpel, hör auf zu schimpfen, wir hängen hier mit einem Grund. Aber kein Sünde auf ihm. Warum nicht? Wenn er hat gesagt, Jesus, gedenke mir, oh Herr, gedenke mir, wenn du in ein Reich kommst, sagt Jesus, Heute sollst du mit mir im Paradies sein. Die Sünde wurde auf Jesus gelegt und er bekam seine Gerechtigkeit. Und das war eine Sache, die voller Gnade ist, weil nochmals aufgrund davon ging dieser Mann im Paradies und später im dritten Himmel. Das ist sehr wichtig. Es ist Glauben alleine. Sein Herz war festgenagelt. Alles war festgenagelt, mit Ausnahme seines Herzens und seiner Zunge. Und mit seinem Herz konnte er glauben, dass Jesus als Gottes Sohn für ihn starb und als Beweis auferstanden ist. Mit seiner Zunge konnte er seinen Namen anrufen. Und so wurde er dort direkt errettet. Das ist kein Prozess, was man hört in die katholische oder evangelische oder orthodoxe Kirche. Man muss zu einem Wachstum kommen, um zu retten zu werden. Nein, Neugeburt ist ein direkter Ereignis, die geschieht im Moment, dass eine Person auf Jesus schaut, ist und wird er sofort errettet. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es ist sehr einfach. Es ist ein Geschenk, was man anbietet, wenn man es aufnimmt oder einen Vertrag unterschreibt, ist das rechtsgültig. Das kannst du tun mit Glauben vom Herzen, mit dem Munde bekennen. Du musst nicht unbedingt beten, kannst du sicher tun. Wir waren gut, waren mit einem Freund von uns aus Australien, war ein sehr guter, voll tätowierter Typ aus Stuttgart. 2006 bei der WM-Meisterschaft Fußball hier in Stuttgart. Und der Typ hat einfach angefangen zu sprechen mit seinem typisch australischen Down-Under-Englisch. Und die Deutsche Jungen hat einfach auf ihn geschaut. Weißt du, er war ein ehemaliger Straßenkämpfer, die für Geld, so Bare Knuckle, hat geboxt. Also hat alles genau, was Gott verboten hat, kam zum Glauben. Und die Leute, die Straße wussten, er ist einer von ihnen. Hat einfach gesagt, hey Mate, hij doet met haar niemals Mühe genommen, Deutsch zu lernen. Und dann hat er angefangen zu reden. Hat angefangen bei 1. Mose bis Offenbarung. Und dann, wenn ich das tue, nach 10 Minuten habe ich sie verloren. Bei ihm hat er eine halbe Stunde, Leute. Und am Ende, dann weiß ich gut, ich habe die Leute so ein bisschen beobachtet. Und dann sagte er, hey Mate, warum bist du nicht errettet, Mate? Und sagt einer, ja, ich bin gerade errettet. What do you mean, Mate? Er sagt, ja, ich habe gerade einen aufgenommen, ich habe ihm geglaubt, ich spüre, er hat meine Sünde vergeben. Er war so eine Geschichte mitgenommen, echt ein Geschichteerzähler. Und er konnte so Leute echt packen mit seiner Geschichte, mit seiner Lebensgeschichte, mit seinem Zeugnis. Und ja, man kann errettet werden, wie der Mörder am Kreuz, durch einfach zu hören, zu glauben, mit dem Herzen. Und dann ist man errettet. Dann weiß man, die Sündenschuld ist vergeben. Ohne Taufe, ohne Sakrament, ohne Kirche. Aber der andere Mörder war so nah an Jesus, er konnte nah berühren mit seinen Händen und doch war er verloren. Das ist der tragische Zustand. Jesus teilt die Menschheit in verlorene und errettete Menschen. Es gibt kein Neutral, du kannst nicht sagen, als wenn du hier sitzt oder hörst, ja, weißt du was, ich bin ein bisschen neutral. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin genau hier. Das geht nicht. Du musst entweder, wenn du sagst, ich glaube nicht an ihn, dann bist du schon verloren. Wenn du zum Beispiel sagst, jemand, ein Vertreter kommt vorbei und sagt, dann Krankenkassenversicherung, willst du nicht wechseln und so weiter. Ja, viel bessere Preis, die Hälfte von der Preis und du bekommst doppelt so viel Leistung. Das ist interessant. Ja, möchte ich gerne tun. Na, was musst du tun? Du musst nur ein Ding tun. Du musst eine Unterschrift geben und sagen, wenn du das nicht geschrieben hast, ist es nicht rechtsgültig. Wenn du keine Unterschrift hast, bist du nicht Mitglied von der neuen Krankenkassenversicherung. Wenn du nicht unterschrieben hast, in Glaube, dann bist du noch immer verloren, gehst du in die Hölle. Du kannst nicht neutral sein, das ist unmöglich. Du kannst neutral sein, wenn er naar Osten komt, hast du es vielleicht gesehen, dann hast du da, was man nennt, Yin en Yang. Das sieht dann ungefähr so aus. Und das ist dann hier schwarz und dann ist dann hier schwarz. Das ist typische Sache von Osten. Das heißt, du hast ein bisschen schwarz hier, aber etwas Weißes ist noch drin. Und das ist alles weiß, aber ist ein bisschen schwarz drin. Das, bei uns im Westen ist es so. Schwarz oder weiß. Das ist die Bibel. Entweder oder. Recht, falsch, Hölle, Himmel. Die Katholiken, die sagen dann, ja, weißt du was, wir haben noch ein Fegefeuer. Ein bisschen dazwischen. Fegefeuer. Das glaube ich so. Und die Hindus sagen, ja, wir gehen reinkarnieren und so weiter. Dann kommen wir gut gelebt haben, als ein Prinz zurück, schlecht als ein Ameis oder so. Dann ist das ein bisschen so zwischen. Und bei Gott ist das nicht so. Die Bibel sagt, schwarz, weiß, Himmel, Hölle, recht, falsch, mit oder ohne Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Und das ist das Problem heute. Die heutige Idee von der Ökumene, der Synkralisme, ist eigentlich von beiden ein bisschen. Ja, wenn du in einem Krieg bist und du sagst, ja, ich bin hier für die deutsche Armee, aber ja, ab und zu haben die Russen auch recht, muss ich vielleicht einen russischen General auch gehören, dann kriegen die Kugel in den Kopf hin. Dann kann ich sagen, und, das ist unmöglich. Und das ist genau mit dem Herrn, dann kann ich sagen, entweder die Welt, nein, es ist entweder die Welt oder den Herrn Jesus Christus, entweder der Teufel oder der Herr Jesus Christus. Das ist die Wahl. Und im Moment, wenn du nicht unterschreibst durch Glaube, dann hast du ein Problem. Rettung ist an diesem Moment, gibt es auch Sicherheit von Heil. Heute, der Mörder hat gewusst, wenn er sie aufgenommen hat, meine Sünden sind vergeben, ich weiß, wo ich hingehe. Es war ein riesen Trost für ihn. Die neue Bibeln haben das Wort Herr weggelassen. In Lukas 23, Vers, ist eine Attacke auf die Gottheit Jesu Christi, typisch. Satanische Einfluss von der neuen Besetzung. Lukas 23, Vers 42. Und sprach, Vers 42, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wird Herr wird weggelassen. Also adressiert Jesus hier als Gott. Aber neue Bibeln lassen es weg. Und der Grund, dass sie sagen, der Heilige Geist hat ihn verlassen, bevor die Kreuzigung, und kam auf Jesus bei der Taufe von Johannes. So sagen sie das. Das ist eine Ketzerei, das ist die Adoptionslehre aus dem 14. Jahrhundert. Jesus wurde Gottes Sohn bei der Taufe, aber hat aufgehört, Gottes Sohn zu sein, kurz vor seinem Tod. Das ist einfach ein Blödsinn. Und das ist immer das Gleiche, das war in Indien auch so. Zum Beispiel Buddha passieren sie ohne Probleme die Hindu-Götter. Jesus sagen sie, ja, Jesus ist auch einer von den, ich glaube, 3 Millionen Götter. Nein, ist es nicht, weil all diese in Indien dann, wir nehmen das hier mit den Yin und Yang, das ist nichts anderes als die gefallene Engel oder die gefallene Kinder Gottes. Sie werden erwähnt als Götter in Psalm 82. Und sie haben einmal die Welt beherrscht, zusammengekommen mit den Menschen, kamen die Riesen aus, ist die Sintflut gekommen und sie haben überlebt und haben bei der Turm von Babel das Gleiche wieder gemacht und wurde als Nimrod hat sie als Götter angebetet. Und das sind die Hindu-Götter, sind die gleichen wie die griechische, die römische und die nordische Götter. Unsere Tage sind genau nach den Göttern, der gefallene Engel von den nordischen Göttern. Zum Beispiel, wir haben in Deutschland, der Hauptgott war Wodan. Da kommt unser Mittwoch her, Wednesday, Woensdag bei den Holländern. Odin, Dienstag. Thor, Donnerstag. Freya, Freitag. Dan hebben we nog Samstag, of Saturday, Zaterdag in Holland is Saturnus, de planeet. En dan hebben we Samstag, is Zondag van de Zonne, en Montag van de Mond, aanbidding van de planeten. 3 planeten, en 4 männliche en 1 weibliche Göttin. Dat zijn de dagen nog genannt. Dat is einfach Hinweis zu was? Zu die gefallenen Kinder Gottes. Und dann, darum kommt da bei euch, bei den Leuten da in den serbischen oder vlachischen Kirche, sind die Zeugen Jehovas sehr stark Eingang. Weißt du, warum sie so guten Eingang bekommen? Weil die gefallenen Kinder Gottes, die werden Heiligen genannt in die orthodoxe oder die katholische Kirche. Und die hat dann nach 44 Heiligentagen, glaube ich. Ja. Und was sie tun, sie sagen dann, naja, Jesus, sagen dann die Zeugen Jehova, Jesus ist ein geschaffener Gott. Nicht ein eingeborener, ein geschaffener. Aber die Kinder Gottes sind alle geschaffene Kinder Gottes. Die sind von Gott geschaffen. Aber nicht geboren wie Jesus als Mensch. Und sie machen deswegen die Zeugen Jehova, die platzieren Jesus als einen von diesen, das Pantheon von den gefallenen Kinder Gottes. Das tun die Hindus auch, als Krishna oder Jesus. Aber er ist nicht Gott de Schöpfer. Dat is Unterschied. Dat is die Ketzerei aus Alexandrie, Ägypte. En dort komen die moderne Bibeln her aus Alexandrie, Ägypte, met ihren Minderheitstext. Die greifen immer an Jesus als Gott. En daarom zijn die moderne Bibeln so gefährlich. Ze machen eigentlich Jesus, ze erniedrigen ihn als einer der gefallenen Kinder, die durch die Sintflut kam. Dat is eigenlijk, was die moderne Übersetzungen tun. Und dann kommt das Haupt von den gefallenen Kindern Gottes, ist der Gott dieser Welt. Das ist der Zeus, der Grieche, der Jupiter, der Römer, der Wodan, der Deutsche, der Odin von den nordischen Göttern, der Brahma von den Hindu-Göttern, ist alle der gleiche. Das ist Satan, das ist der große Drache. Das ist das Haupt der gefallenen Kinder Gottes. Und er muss deswegen dieses Buch an der Seite schieben, um in der Zukunft seine Herrschaft zu haben. Und deswegen wird das Wort Herr in Lukas 23, 42 weggelassen. Das dritte Wort vom Kreuz, was wir sehen, ist ein Wort von Mitgefühl in Johannes 19, Vers 27. Johannes 19, Vers 27. Und da lesen wir, danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie den Jünger zu sich. Johannes 19, Vers 27. Ein Wort von Mitgefühl. Und Jesus fühlt mit dir. Das ist ganz wichtig. Buddha oder Allah oder keiner von den Heiligen oder von den Kindern kann etwas mitfühlen. Sie sind einfach tot. Können kein Gebete hören. Jesus hört nicht nur, er fühlt mit, weil er war einmal selber Mensch. Das heißt, hier sehen wir, Johannes sorgt für die Mutter des Herrn Jesus Christus. Und die Mutter Jesu war nicht die Mutter Gottes, die Mutter von dem Mensch Jesus, aber die Mutter Jesu hat noch minimal 6 andere Kinder gehabt. Kommt nach Markus Kapitel 6, Vers 3. Ist es in der orthodoxen Kirche auch so, dass man glaubt an die Jungfräuliche, dass Maria immer Jungfrau gewesen ist nach der Geburt Jesu? Oder nicht?
Bestimmt.
Bestimmt? Okay, Markus 6, Vers 3 sagt, ist er nicht, das ist die Leute in Nazareth, der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, sind nicht auch seine Schwestern alle hier bei uns und sie ärgerten sich an ihm. Mit anderen Worten, sie haben ihn gesehen von einem kleinen Bube aufwachsen. 4 Brüder, minimal 2 Schwestern. Maria hat minimal 7, vielleicht mehr Kinder gehabt, wenn er mehr Schwestern gehabt hat, der Herr Jesus. Und die Idee von, sie ist immer ewig Jungfrau gewesen nach der Geburt Jesus, ist einfach Quatsch. Ist einfach Unsinn, unbiblisch Unsinn. Und wenn Leute dann mal sagen, ja, Maria war doch auch eine wichtige Person, dann gebe ich immer Johannes 2, Vers 5. Dann sagt Maria bei diesen Hochzeit in Kana, was Jesus euch sagt, das tut. Amen. Dann was sagt Jesus? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater, denn durch mich. Das ist, was jeder tun soll. Wenn du Maria in der Tat hören möchtest. Und es gibt nur ein Mittel zwischen Gott und Menschen, den Mensch Christus Jesus. Hier ein Beispiel in die sogenannten Irrlehre von Rom. Der Hostie Gott hat eine eigene Göttin. Die Eucharistie während des eucharistischen Jahres mit den Augen Marias zu betrachten, sagt der Papst. Die katholische Sicht manifestiert, nur durch Maria, die Mutter Jesu Christi, war es möglich, dass die Welt ihren Erlöser überhaupt begrüßen konnte, Mariens Sohn. Während des gesamten päpstlichen geweihten Jahres feierte das Papsttum auch den 150. Jahrestag der unbefleckten Empfängnis. Damals wurde der Jungfrau Maria Göttin angedichtet, dass sie sündlos geboren worden sei, womit ihr ein Merkmal zugesprochen wurde, das bis dahin allein Jesus zu eigen war, mit Erlöserschaft dank Sündlosigkeit. Das ist eine Ketzerei von den Jesuiten mit Marias unbefleckte Empfängnis, das war so rund um 1854, glaube ich. Absolute Ketzerei. Und heute sagt niemand davon etwas unter den Protestanten und den Evangelischen. Das ist eine reine Ketzerei von Rom. Dann das vierte Wort, das ist ein Wort von Seelenqual oder Schmerz oder Pein. Wir lesen das in Matthäus 27, Vers 46. Matthäus 27, Vers 46. Ein Wort von Schmerz. Sie stirbt da auch als Mensch, die Schmerzen hat. Ein Wort von Vergebung. Noch vergessen in Lukas 23. Das ist die erste, 29, 34, Lukas 23, 43. Und das sagt, und um die neunte Stunde schrie Jesu laut und sprach, Eli, Eli, lama sabatani. Das ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde als Mensch von Gott verlassen. Da war kein Bruch in der Dreieinigkeit, aber als Mensch wurde er von Gott verlassen. Warum? Weil er als Mensch deine Stelle für dich eingenommen hat. Das ist, wie groß seine Liebe war für dich. Der Grund war, dass er dort als Gottes Sohn eine Prophezeiung erfüllen musste. Und er war sehr beängstigt in Gethsemane für diese Sache. Er hat eigentlich wie Blut geschwitzt. Jesaja 53, Vers 4 sagt, für wer er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattet wäre. Aber er ist um unsere Missetat wieder verwundet und um unsere Sünde wieder zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Friede hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, jeder hier sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Unsere aller Sünde von heute, was haben wir, 8 Milliarden Leute, sind auf einen Mensch gelegt. Es ist nicht nur das, 2. Korinther 5, 21 sagt, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er wurde Ursache und Quelle von aller Sünde. Eigentlich hat er den Platz des Teufels eingenommen am Kreuz. Und der Teufel ist genannt ein Drache, eine Schlange. Nun, wir haben es schon mal erwähnt, die Bibel sagt, wenn wir entrückt werden, sollen wir sein wie Jesus Christus, wie ein Engel. Sollen wir in Ewigkeit sein, sollen wir nacheinander erkennen. Andersom, wenn ein Ungläubiger stirbt, seine Seele in der Form seines Körpers geht in die Hölle, in ein Feuer. Aber er wird nicht verloren werden. Mit anderen Worten, er geht schon verloren im Sinne von, er geht in die Hölle, aber er hört nicht auf zu existieren. Was geht verloren? Ich vermute, es ist die Form seiner Seele. Er ist nun in der Form eines Menschen, mit Fingern, mit Augen, mit Zunge. Lukas 16 sagte, der reiche Mann in der Hölle hat Augen, die er aufhebt, er hat eine Zunge, hat einen Finger, er möchte gekühlt werden, er hat eine Erinnerung. Das ist deine Persönlichkeit. Aber ich glaube, dass die Bibel einen Hinweis gibt, dass Jesu etwas Schreckliches passiert ist. Er wurde zu Wurm gemacht, zu Sündopfer gemacht für dich und für mich. Komm nach Psalm 22. Er hat seine Seele verloren für dich und für mich. Psalm 22, Vers 2. Da haben wir die bekannte Leidenspsalm. Die Worte, die erfüllt wurden, 1000 Jahre später. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich heule, aber meine Hilfe ist ferne. Warum hat Gott ihn verlassen? Er wurde zur Ursache und Quelle von aller Sünde gemacht. Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und Verachtung des Volks. Vers 21. Errette meine Seele vom Schwert, meine Einsame von den Hunden. Ungläubige Männer. Also es weist darauf hin, dass er die Form seiner Seele verloren hat, wenn er zu Sündopfer gemacht wurde. Das ist die heilige Seele des allmächtigen Gottes, das ewige Wort, Gottes ewige Wort, wurde so zur Sünde gemacht und dafür hat er große Angst gehabt, wenn er in Gethsemane hat gebetet. Das körperliche Leiden war schrecklich, aber lassen wir ehrlich sein, es gibt Leute, die viele sind im Kreuztod gestorben in der Geschichte. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, dass seine Seele zu Sündopfer gemacht wurde. Absolut abscheulich. Jahre her gab es einen Film von Mel Gibson, ein guter Katholik, ein Ritter von Malta, wie Schwarzenegger und Stallone und so weiter. Die müssen da für die Jesuitentheater ihre Filme machen. Und das hat genannt der Passion Christi. Eine sehr sinnbildliche Sache über das Leiden Jesu Christi. Man sieht auch Ausdrücke von Maria, ihr Fuß kommt auf den Kopf der Schlange. Man sieht, wie die Nägel in den Händen von Jesus geschlagen wurden und so weiter. Man sieht eigentlich nur den Nachdruck auf das körperliche Leiden des Herrn Jesus Christus. Aber das größte Leiden war nicht körperlich, das war das geistliche Leiden, was er für dich und mich hat durchgemacht. Das war die Kelch des Leidens, die er leer trinken müsste. Für wem? Für dich und für mich als Sünder. So groß war seine Liebe für uns. Dann in das fünfte Wort am Kreuz ist das Wort vom Leiden, was wir sehen in Johannes Kapitel 19, Vers 28. Ein Wort von Leiden in Johannes 19, Vers 28. Und der Herr sagt, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt wurde, spricht er, mich dürstet. Er hat als Mensch gefragt nach Wasser. Hat er es bekommen? Nein. Hat Essig bekommen, aber kein Wasser. Zweimal fragt er um Wasser und zweimal bekommt er es nicht. Der erste Mal ist in Johannes Kapitel 4 bei dieser Samariterin. Ja, dann ist er da und er ist alleine und spricht mit dieser Frau. Und dann fragt er an diese Frau in Johannes 4, Vers 7, gib mir zu trinken. Und sie haben ein ganzes Gespräch. Jesus gibt sie lebendiges Wasser, aber bekommt nichts von ihr. Und das zweite Mal ist er am Kreuz, dann bekommt er Essig. Er hat von Drogen. Also das ist typisch. Er bekam keinen Wein, aber ja, wie der Mensch ist, der Mensch nimmt nur von Jesus, er gibt dem Herrn Jesus nichts. Unsere alte adamitische Natur hat nichts den Herrn zu bieten. Wir nehmen nur, wir geben nichts. Andersum, er ist immer ein gebender Gott. Im Moment, dass du zu Jesus kommst, nachdem er für dich so viel gelitten hat, ist die Einladung am Ende von der Heiligen Schrift, in Offenbarung 22, Vers 17, der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer es hört, der spreche, komm, und wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist umsonst. Es kostet nichts. Warum? Jesus hat alles bezahlt mit seinem Blut, um dich das lebendige Wasser zu geben. Er hat es sich gesehen, er hat es nicht bekommen. Es ist für dich, aber du musst kommen. Er ist zu dir gekommen, er lebt, ist an der Tür, an das Herz, er klopft an, aber du musst freiwillig zu Jesus kommen. Wenn du das nicht tust, kannst du niemals errettet werden, niemals das lebendige Wasser von deiner Seele trinken können. Dann, Vers 6, wird ein Wort von Sieg und, erwähnt. Das ist in Johannes 19, Vers 30. Und nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Und das ist das Allerwichtigste, was Jesus hier eigentlich gesagt hat, 19:30, das Wort von Sieg. So ist nicht Buddha, so ist nicht Mohammed, keiner der Götter in Indien hingegangen. Die haben niemals gewusst, wo sie hingegangen sind. Jesus wusste es und hat selber entschieden, dass er verschied. Normal, Körper hat auf zu atmen oder so etwas und dann wird der Geist aufgegeben. Jesus hat selber entschieden, ich verschied, und dann hat der Körper aufgegeben. Das sind unterschiedliche Sachen, wie Jesus heimgegangen ist. Und das ist das einzige ewige, wahre Opfer, was ewiglich gilt. Es ist so wichtig, und das wird erwähnt in Hebräer 10. Und lasst nun das wichtigste Manuskript von den modernen Bibeln, ich habe hier eine Bibel, ich weiß nicht, was für Bibel das ist, die Elbefelder Bibel. Das wichtigste Manuskript für diese Bibel ist das Vatikanus-Manuskript, wie bei der Zeugen Jehova und der katholischen Einheitsübersetzung. Und die haben im Vatikanus-Manuskript nicht Hebräer 10, haben sie vollkommen herausgeschnitten. Du sagst, warum? Naja, in Hebräer Kapitel 10 wird von 8 bis Vers 12 dreimal gesagt, das Opfer Jesu ist eins und für ewig. Amen. Amen. In aller katholischen Kirche wird es verneint. Aber es wird wiederholt in der Eucharistie, jeden Sonntagmorgen. Hebräer 10, Vers 8. Hebräer 10, 10. In welchem Willen wir sind geheiligt, einmal geschehen. Vergangenheit, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Vers 12. Dieser aber, da er hat ein Opfer für die Sünden geopfert, das ewiglich gilt. Vers 14. Mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Mit einem Opfer. Es ist vollbracht. So wichtig. Und es wird vollkommen verneint. Und ich möchte es kurz hier erwähnen noch in offizielle Lehre von Rom. Die sagt dann, doch über die Jahrhunderte ist es Rom gelungen, die Hostie selbst zum tatsächlichen Gott des Katholizismus zu erheben. Sie nennen es das Dogma der tatsächlichen Anwesenheit, Präsenz. Im Konzil von Trient, 16. Jahrhundert, wird festgestellt, Zitat, in der Eucharistie ist Christus wahrhaftig, real und wirklich nach Leib, Seele und Geist seine Gottheit und somit der ganze Christus gegenwärtig, Ende Zitat. Ketzerei pur. Also mal jemand, der da über oder gegen predigt, in der evangelischen Landeskirche, in der Freikirche, niemand sagt das mehr heute. Das heißt Abfall oder Blindheit. Wer daran zweifelt, dass ein Gebet an Gott wird, braucht sich nur die Rituale anzusehen, die bei der Anbetung praktiziert werden. Um diesen geheimnisvollen Wandel der Hostie in Leib, Blut und die Göttlichkeit Jesu zu bewirken, braucht es zunächst eines ordinierten Priesters, der nicht heiratet, aber nur junge Kinder schändet. Nach der Verwandlung wird die Hostie dann wieder jede andere Götze behandelt. Für die Anbetung wird sie in einem besonderen kleinen Häuschen, den Tabernakel, platziert. Und dann wird sie bei der Verehrung gut in einen Monstranz gelegt. Das ist so ein goldenen Sonne, die da, und dann zentral ist dann die Hostie da. Das ist ein sonnenstrahlförmiger, reich verzierter Ständer, vor dem die Gläubigen anbetungsvoll niederknien können. Oder sie wird während der Messe verspeist, quasi als Fortsetzung des Opfertodes Christi. Manchmal wird die Monstranz zur Verehrung des Hostiengottes in Prozessionen, genannten Paraden, herumgetragen. Oder sie wird in einer Kapelle ausgestellt, wo rund um die Uhr katholische Gläubige vor ihr niederknien und zu ihr beten. Ketzerei pur, Abergläube pur. Schau mal, dass das möglich ist im 21. Jahrhundert. Und in ihrem Bein wird das überall noch getan. Das ist Blindheit. Und nochmals, wenn ein Land die Bibel nicht mehr gepredigt und gelehrt bekommt, dann kannst du jedes Land sehr einfach verführen. Vergiss niemals, 1933-1945, Deutschland war das meist ausgebildete Land der Welt. Und Japan das meist ausgebildete Land in Asien. Das sagt nichts Ausbildung. Kenntnis von der Heiligen Schrift, das ist das Wichtigste. Ein Land, das die Bibel gelehrt bekommt, oder eine Gemeinde oder eine Stadt, kann niemals versklavt werden. Nicht von Kommunisten, nicht von der Kirche Roms. Und dann sagt man natürlich, ja, sagt ein katholischer Priester, ha, aber du hast nicht verstanden. Du meinst es schon gut, ja, aber was sagt Jesus selber in Johannes Kapitel 6? Da lesen wir doch, dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt doch selber in Vers 54 von Johannes 6, wer mein Fleisch esset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben und ich werde ihn an jüngsten Tagen aufwecken. Muss man Fleisch essen und sein Blut trinken? Das machen wir genau, sicher als Priester. Als Leier darfst du nicht den Kelch trinken, aber Priester schon. Wahl, Vers 45, mein Fleisch ist die rechte Speise, mein Blut die rechte Trank. No, genau, das machen wir. Ihr fragt, ich habe es vollkommen falsch. Aber was Rom immer tut, nimmt immer einen Text aus dem Kontext. Wenn du ein bisschen weiter schaust, dann siehst du in Vers 63, dann gibt die Erklärung, die ein katholischer Priester niemals liest, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist kein Nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Und kannst du die Frage stellen, Petrus und Paulus, haben die mal einen Tropfen Blut von Jesus getrunken? Nein, es ist alles am Kreuz vergossen. Sie haben ein Stück von seinem Leib verspeist, und natürlich nicht. Er ist im Himmel gegangen. Also sind dann Petrus und Paulus verloren? Nein, auch nicht. Das kann ich lebendig sagen noch. Das ist symbolisch gemeint. Die ganze Rede ist verbunden mit, das Fleisch ist kein Nutze. Auch wenn wir mit aller Respekt hier ein Stück Finger von Jesus hätten und es verspeisen, hat das noch null Effekt auf die Rettung von deiner und meiner Seele. 0,0. Und schlussendlich gibt es ein Wort von Zufriedenheit. In Lukas Kapitel 23, Vers 46, da lesen wir, Jesus rief laut und sprach, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Also das letzte Wort ist ein Wort von Zufriedenheit. Und die Friede, die er anbietet, kann jeder zuteil werden, wenn er Buße tut von eigener Gerechtigkeit und glaubt an Jesus Christus und sein Blut. Und so alleine bekommt man Vergebung seiner Sündenschuld. Jesu Geist ging zurück zu Gott, er verschied, sein Leib ging im Grab und seine Seele ist erstens in die Hölle gegangen, um unsere Sünde da zu legen und dann von Hölle Richtung Paradies, hat das Gefängnis gefangen genommen, all die Heiligen vom Alten Testament, und hat die Heiligen mit sich genommen in den dritten Himmel. Das heißt, im Moment, dass du und ich sterben, wir gehen direkt, linienrechter, dort, wo Jesus ist. Das ist unsere Hoffnung. Das ist die Sicherheit, die wir haben. Du sagst, kannst du das auch an der Heiligen Schrift zeigen? Ja, sicher. Ich möchte gerne mit einem einfachen Vers abschließen. In Philipper Kapitel 1, Vers 23. Es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und im Fegefeuer zu gehen. Nein. Ich habe Lust abzuscheiden und in die Hölle zu gehen. Auch nicht. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Welches auch viel besser wäre. Das Beste, wo wir sein, ist, wo Jesus ist. Und wo Jesus ist, kann niemand sterben. Überall, wo Jesus war, in de Evangelien. Ik kom bij de jonge man van Nain, met de dochter van Jairus, ik kom bij Lazarus. Ze werden alle van de dood auferstehen. Wenn wir sehen, wo Jesus ist, kunnen we niet meer sterben. Kein Tod, kein Sünde, kein Hölle, kein Tränen, kein Schmerzen mehr, kein Rückenschmerzen mehr. Amen.
Amen.
Ja, wie älter man wird, mit mehr, dan denk ik, ik muss aufpassen für dich, ich kann das nicht mehr tun, weißt du, das ist auch ein anderes Problem. Aber dann kannst du tun, was du willst. Dann kann niemand mehr irgendwo Schmerz haben. Ja, eine wunderbare Sache. Und es ist wahr, wenn man Schmerzen hat, ob es nun physisch ist oder seelisch ist, dann sehnt man sich mehr zum Herrn. Amen. Wir sind eigentlich ein bisschen undankbare Kreaturen. Wenn es uns wirklich gut geht, materialistisch oder physisch, ach ja, du bist auch noch da, Herr, preis den Herrn. Und dann denken wir nicht immer an Gott. Wenn wir in Schmerz und Trübsal sind, dann sind wir eigentlich jeden Moment mit Gott beschäftigt. Amen. Und man möchte eigentlich in dieser Abhängigkeit vom Herrn leben. Und nochmals, ich bete, dass wenn jemand hier ist, der noch nicht errettet ist, er sagt, wie der römische Hauptmann, die das alles gesehen hast, das ist wahrlich Gottes Sohn. Amen. Der römische Hauptmann hat mehr Ahnung gehabt als die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten, die dann die ganze Bibel kannten, alle Prophezeiungen kannten und sie vollkommen auf ihre Augen erfüllt sahen und sie nicht glaubten. Und das kannst du auch, du kannst das schauen als ein guter Orthodox, Katholik oder Moslem oder Evangelische oder Freikirchler. Und ich will dich ein Wort als Warnung mitgeben. In Johannes Kapitel 5 sagt der Herr Jesus Christus als Warnung zu den Schriftgelehrten und Pharisäern: Sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darinnen. Und sie ist es, die von mir zeuget. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Also, wenn du das alles gehört hast, das ist interessant, ja. Ja, ist interessant. Aber Jesus steht nur an der Tür deines Herzens und klopft an. Und wenn du nicht zu Jesus kommst, stirbst du in deine Sünde und gehst du linienrecht in die Hölle, wenn du heute Nacht stirbst. Und nicht die Sünde bringen dich in die Hölle, aber dein Unglaube an dem, was Jesus am Kreuz für dich hat getan, das bringt dich in die Hölle. Und deswegen möchte ich dich einladen und sagen, wenn du wirklich anerkennst, dass du ein Sünder bist, gegen Gott gesündigt hast, und dass Gott in seiner Liebe seinen Sohn für dich persönlich hat gegeben, für deine persönliche Sünden gestorben ist und auferstanden ist, dann kannst du heute, wie du bist, zu Jesus Christus kommen. Amen. Und ihm bitten, deinen persönlichen Retter zu werden. Lass wir beten. Vater, wir danken für das Wort und wir danken für das Evangelium der Gnade Gottes. Wir danken, dass wir gedenken dürfen, dass 2000 Jahre her dein Sohn gekommen ist, um aus der Schöpfer, aus Gott, alles zu zahlen, was wir als Menschen niemals dir zahlen könnten. Wir sind ewig schuldig. Wir sind auch ewig schuldig an dir, Herrn Jesus Christus, dass du so viel Liebe uns bewiesen hast, dass du an unserer Stelle alles für uns bezahlt hast. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich dafür. Wir beten doch, wenn auch jemand mehr ist, die das hört oder anschaut, noch nicht errettet ist, dass er oder sie die Knie beugt und sagt, ja genau, ich bin hiermit gemeint, ich bin der Heuchler, ich bin der Sünder. Meine Sünde haben Jesus am Kreuz gebracht. Doch Jesus, ich danke dich dafür und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du nun durch Glaube alleine mein persönlichen Retter sein möchtest. Ich vertraue dich und dein Blut alleine für die Vergebung von aller meiner Sünden Schuld. Vater, dass jemandem sein Herz dazu öffnet und den Namen deines Sohnes anruft, dann kann er heute noch selig werden. Wir beten das in Jesu Namen und vor allem, Vater, in seinem Namen beten wir, dass dein Sohn noch bald kommst, um uns dort zu holen, wo wir gehören im Vaterhaus. Wir fahren das in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Amen.